Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der viele Jahre Chefredakteur von ARD aktuell in Hamburg war, damit zuständig und verantwortlich für Tagesschau und Tagesthemen. Jetzt seit dem 1. September der neue Intendant des SWR, des Südwestrundfunks ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Kai Gnifke.
Hallo, guten Morgen.
Waren die letzten 3,5 Monate so, wie Sie sich's vorgestellt haben?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir das überhaupt richtig vorstellen konnte, aber sie waren gut. Sie haben echt Spaß gemacht. Ich bin in ein cooles Haus gekommen, bei dem ich einen sehr, sehr guten Teamspirit spüre und auch einen großen Veränderungswillen. Mhm. Insofern, nee, alles gut.
Größte Überraschung der letzten Woche für Sie persönlich?
Nee.
Kann man nicht
es
sagen.
Gibt nicht das eine große Überraschungserlebnis. Nee, es war irgendwie, es war gut, es war interessant, war nicht alles lustig, aber war
gut. Was den Veränderungsbedarf angeht, sehen Sie das genauso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder gibt es da in der Wahrnehmung doch auch graduelle Unterschiede?
Naja, ich habe natürlich immer gut reden, wenn ich sage, wir müssen uns verändern. In dem Moment kriege ich auch immer große Zustimmung. Wenn ich dann aber sage, und jetzt bei dir fangen wir an, dann betrifft es einen Menschen, eine Redaktion, ein Produktionsteam und das finden die dann nicht lustig. Und ich weiß genau, es betrifft nicht mich in dem Sinne, sondern es betrifft die Kolleginnen und Kollegen. Und das muss man sich schon immer wieder bewusst machen, aber trotzdem kann es das ja nicht davon abhalten, dann auch die Dinge irgendwann mal zu tun, die wir für richtig halten.
Also die erste oder eine Ihrer ersten Aussage, die manche nicht lustig fanden, war die, dass wir zu teuer produzieren und dass man für bestimmte Alltagsgeschichten auch das Level ein bisschen runterfahren könne, korrekt?
Das ist nicht korrekt. Das Level runterfahren sollten wir auf keinen Fall. Wir müssen unsere Qualitäten nicht nur halten, sondern steigern. Wir müssen journalistisch besser werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir immer, was die Produktionsweise anbetrifft, wirklich mit dem ganz großen Besteck antreten müssen. Da gibt uns die Technik mittlerweile ganz, ganz andere Möglichkeiten, die uns auch dann die Luft schafft, um in Journalismus zu investieren.
Das meinte ich auch, dass die Zeit der großen Ü-Wagen möglicherweise unwiderruflich vorbei ist.
Wir werden auch noch mit Ü-Wägen arbeiten, aber wir brauchen sie, ich glaube, einfach seltener. Wir können das ein oder andere tatsächlich mit kleiner oder kleinster Technik machen. Aber nochmal, ich glaube tatsächlich, dass wir in der Art, wie wir produzieren, noch Reserven haben, die wir dann noch dringend brauchen werden.
Zweite Aussage von Ihnen, die ein Stück weit auch Stirnrunzeln möglicherweise verursacht hat, war die Ansage, dass man für das dritte SWR-Fernsehprogramm die jungen Leute quasi aufgeben könne.
Wahrscheinlich ist das wirklich so. Wir können da jetzt, glaube ich, die tollsten Kopfstände machen. Menschen unter 30 werden dieses Programm nicht mehr gucken.
Also
im Gegenteil, unsere Stammkunden werden eher verschreckt und sagen, Entschuldigung, das ist jetzt nicht mehr mein SWR-Fernsehen und dann hat keiner was von.
Aber ist das nicht auch eine Bankrotterklärung? Alles muss so bleiben, wie es ist?
Nee, überhaupt nicht. Weil es soll ja nicht alles bleiben, wie es ist. Wir müssen gerade für junge Menschen mehr anbieten. Wir müssen ihnen dort die Unterhaltungs-, aber auch die Informationsangebote anbieten, wo sie sie haben wollen. Und das ist nicht mehr abends um 8 auf dem Sofa.
Sondern
in ihren sozialen Netzwerken. Das ist in der Welt der Apps. Das ist auf der Website. Da müssen wir besser werden. Wir müssen eine 1A-Mediathek haben. Ja. Der SWR-Channel in der ARD-Mediathek muss der beste sein. Da müssen wir den Leuten genau zu dem Zeitpunkt das anbieten, was sie auch wirklich suchen. Ja. Und da, glaube ich, haben wir noch ganz viel Potenzial.
Wobei ganz so einfach im Netz es nun auch wieder nicht ist, da werden wir im Laufe der Sendung auch noch drauf kommen, weil da gibt es ja schon 1000 Angebote.
Yep. Und da gibt es mächtige und auch mit viel Geld ausgestattete Mitbewerber, die sich auf dieser Wiese jetzt tummeln.
Kai Gnifke, der neue Intendant des SWR, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Jahrgang 1960, groß geworden in einem sehr kleinen und sehr katholischen Dorf in der Eifel.
Ja, das stimmt's. Ist Trittscheid. Das zu allem Überfluss 1970 in die nächstgrößere Gemeinde eingemeindet wurde.
Ja, Ihr Problem und das Problem Ihrer Familie, Sie waren gehörten einer anderen Konfession an erstmal?
Ja, also ich war konfessionslos damals und das war in den 60er Jahren ein Zustand, den sich die Menschen nicht irgendwie erklären konnten. Und deshalb ging uns das jetzt erstmal so, dass man mit uns nur wenig Kontakt haben wollte. Also irgendwie, ich hatte lange Zeit keinen, der wirklich mit mir spielen wollte. Und das hat dann viele, viele Jahre gedauert. Und irgendwie habe ich mich dann aber auch da reingefressen in die Gemeinschaft.
Also eine Form von Isolation, die letztlich die ganze Familie betroffen hat?
Ja, mehr oder weniger schon. Meine älteren Geschwister haben dann das Gymnasium besucht und haben dann irgendwie ihre Kontakte gekriegt. Und tatsächlich hat das bei mir auch bis zum 10. Lebensjahr gedauert, bis ich irgendwie so nach und nach in die Gemeinschaft, in den Sportverein sowas integriert wurde. Ja,
ja, wenn Sie sich da zurückerinnern, waren das auch Momente von, keine Ahnung, von Tristesse und Traurigkeit, weil man ja als Kind gerne dazugehören möchte und eines nicht sein möchte, nämlich Außenseiter.
Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich eine unglückliche Kindheit hatte. Nee, okay. Es war halt so, wie es war. Zum Glück hatte ich eben drei Geschwister und dann ist ja irgendwie auch im Haus immer was los. Aber dann erst später durch das Einbeziehen in den Sportverein, Fußballverein, sowas, dann merkt man erstmal, ach ja, das ist eigentlich noch viel netter.
Wie waren die politischen Differenzen zwischen Ihrer Familie und dem Dorf?
Ja, also meine Eltern kamen aus der Stadt und kamen dann wirklich auf das Dorf und das ist einfach sehr konservativ geprägt und auch da gab es einfach erhebliche Unterschiede in der politischen Einstellung und das hat dann auch nicht dazu beigetragen, dass es den Integrationsprozess wirklich befördert hat. Aber nochmal, ich habe dann die Erfahrung gemacht, man kommt auch miteinander aus, auch wenn man unterschiedlichen Konfessionen angehört, auch wenn man unterschiedliche politische Auffassungen hat. Wir müssen reden, weil sonst wird man ein einsamer Mensch und ich bin eher so ein geselliger Typ.
Sie haben studiert, Sie haben promoviert und waren ab welchem Zeitpunkt sicher, dass der Journalismus der Weg ist, den Sie gehen wollen?
Das fing so schon am Anfang des Studiums an, so zweites, drittes, viertes Semester. Dachte ich mir irgendwie, heute würde man sagen, was mit Medien? Das glaube ich ganz gut. Habe mich um erste Praktika beworben und habe das dann in den 80er Jahren angefangen bei einer ganz kleinen Lokalredaktion in der Eifel. In Mayen war das damals, bei der Rheinzeitung. Und habe dann 2 Monate lang mir die Finger blutig schreiben dürfen und jeden Tag ganz, ganz viel veröffentlichen. Das war eine richtig gute Schule.
Ich wollte gerade sagen, es gibt nicht wenige, die sagen, bei einer kleinen Lokalzeitung anzufangen, alles zu schreiben, auch unter diesem Zeitdruck zu schreiben, dass in einer Dreiviertelstunde die 100 Zeilen da sein müssen, das ist schon harte und gute Schule.
Am spannendsten und am wichtigsten bis heute war für mich die Erfahrung, dass mich mein damaliger Redaktionsleiter einen ganz frechen Artikel hat schreiben lassen, wo ich auch die Kommunalpolitik ein bisschen wirklich süffisant auf die Schippe genommen habe. Und am nächsten Tag hat er mich zu einem Termin geschickt, wo die alle wieder da waren. Und das war dann so eine kalte Dusche, wo er dann auch gesagt hat, sehen Sie, so ist es. Sie müssen einfach auch so schreiben, dass Sie den Menschen, über die Sie schreiben, am nächsten Tag auch noch in die Augen gucken können. Ganz wichtige Erfahrung bis heute.
Ihre nächsten Stationen waren dann der SWR in Mainz vor allem und dann natürlich die vielen Jahre als Chefredakteur von ARD aktuell in Hamburg. Erst zweiter und dann lange erster Chefredakteur. Ja. Eine sehr prägende Zeit für Sie.
Ja, absolut. Es war eine Gnade, dass damals der SWR mir die Chance gegeben hat, diese Funktion für die ARD in Hamburg zu übernehmen. Mit einem wirklich tollen Team jeden Tag besten Journalismus abzuliefern. Und wie gesagt, darunter geht nichts und es gibt keinen versendet sich und so, sondern wirklich tollen Journalismus zu machen, das war ein großes Glück.
War es nur ein großes Glück oder war es gelegentlich auch eine große Last, die Verantwortung für Tagesschau und Tagesthemen zu haben?
Um tagesschau.de nicht zu vergessen. Ja, das ist eine große Last. Man spürt nicht in jeder Sekunde, das ist, was du jetzt hier machst, das erreicht heute Abend 10 Millionen Menschen. Aber in bestimmten Momenten einfach doch, wenn ich zurückdenke an die Finanzmarktkrise 2008, wo es dann darum ging, wie formulieren wir eigentlich den ersten Satz heute in der Tagesschau? Formulieren wir ihn so, dass die Leute danach sofort zu den Bankautomaten rennen und alle das Geld abheben und da löst so eine Sendung wie die Tagesschau was aus? Oder sind wir dazu da, die Leute zu beruhigen und dann den Weg zu finden? Du musst aufrichtig sein, du musst ehrlich genau das sagen, was ist, aber auch nicht versuchen, die Leute jetzt irgendwie wuschig zu machen.
Klar, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, Steinbrück ist damals vor die Presse gegangen, zusammen mit Frau Merkel, und haben auch in diesem Sinne dann besänftigend versucht, auf die Leute einzuwirken. Haben Sie sich dieser Strategie ein Stück weit dann journalistisch angeschlossen im Rückblick?
Überhaupt nicht. Das war uns immer klar, wir sind nicht dafür da, um Beruhigungspillen zu verteilen, sondern wir müssen genau die Lage so darstellen, wie sie ist, aber eben sehr, sehr bewusst und sein, dass eine zugespitzte Formulierung wirklich Dinge auslösen kann. Oder anderes Beispiel, wenn es diesen Streit gab um Mohammed-Karikaturen. Wie gehen wir damit um? Mhm. Tragen wir Verantwortung dafür, wenn wir die jetzt zeigen und am nächsten Tag brennt irgendwie eine Kirche oder sowas? Also das sind wirklich Momente gewesen, wo man sich dieser Verantwortung sehr, sehr bewusst ist.
Wie groß war in diesen 16 Jahren die Einflussnahme der Politik?
Überhaupt nicht. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass sich Generationen von Tagesschau-Redakteuren vor mir einfach den Ruf erworben haben, da kannst du machen, was du willst, die sind so stur, da landest du nicht mit deinen Angriffen. Aber es hat auch mit der föderalen Struktur der ARD zu tun, weil dafür sind 9 Landesrundfunkanstalten, also 9 Intendantinnen und Intendanten zuständig. Und selbst wenn sie einen überzeugt haben, dann gibt es immer noch andere, die das ausbalancieren, und es hat toll funktioniert.
Es hat nie Generalsekretäre welcher Partei auch immer gegeben, die gesagt haben, wir haben nachgemessen, unsere Partei kriegt deutlich weniger Zeit und Platz als eine andere?
Nicht ein einziges Mal.
Hat sich das Klima verändert in den letzten Jahren, in denen Sie in Hamburg waren, bedingt durch die Flüchtlingskrise und das Aufkommen der AfD?
Ja, also ich habe ja so relativ früh angefangen, den Dialog auch mit unserem Publikum zu führen. Da hat sich der Ton natürlich auch gerade mit dem nochmal Intensivierung der sozialen Medien extrem verschärft. Und dann natürlich mit dem Jahr 2014, 15, als ob jemand einen großen Schalter umgelegt hätte. Ja. Gab es die Phänomene wie Populismus und gab es riesige Welle von Aggressionen auch gegen uns. Das hat am Anfang einen schon etwas beeindruckt, aber nach und nach gewöhnt man sich dran, aber man findet auch einen Mechanismus, wie man sich damit vernünftig auseinandersetzt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Kai Gnifke, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, der Mann, der seit dem 1. September Intendant des SWR ist, davor viele Jahre Chefredakteur von ARD aktuell und jemand, der, glaube ich, zu einem relativ frühen Zeitpunkt auf die sozialen Medien gegangen ist und mit dem Bloggen angefangen hat. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Eigentlich nur gute. 2007 habe ich mit dem damaligen Online-Chef der Tagesschau gesprochen und der sagte, ey, sag mal, hast du nicht Lust, das zu machen? Aber ich sage dir gleich, du musst ein dickes Fell haben. Damit sollte er recht behalten, aber es tat einfach wahnsinnig gut. Also erstens mal macht es mir wahnsinnig viel Freude, einfach zu schreiben. Es war so ein bisschen nochmal ein Rest journalistisches Tun. Aber dann einfach auch von den Leuten ein Feedback zu kriegen, Positives, aber auch Negatives, um mal zu spüren, einfach wie ticken die Menschen, was halten die von unseren Angeboten, das tut uns richtig gut.
Das war das zweite Ziel, also das erste Ziel, sich selbst mitzuteilen, und das zweite Ziel, zu gucken, was da an Reaktionen kommt.
Ja, also das, sich selbst mitteilen, auch kein Selbstzweck, sondern es war einfach wichtig, dass wir uns öffnen, dass wir als Tagesschau sagen, wir sind nicht irgendwie so ein Mysterium, sondern wir sind auch Menschen aus Fleisch und Blut, und ich wollte einfach mal den Leuten auch einen Eindruck davon geben, wie treffen wir journalistische Entscheidungen? Warum machen wir das eine Thema und warum machen wir das andere nicht? Das fand ich, glaube ich, war damals neu und ungemein wichtig.
Und da sind auch Diskussionen mit den Zuschauern in Gang gekommen, die Sie auch im Nachhinein als sinnvoll bewerten würden?
Absolut. Also es gab Einträge, da gab es manchmal hunderte von Kommentaren, und das hat schon wirklich geholfen, weil es dann auch vor allen Dingen in der Redaktion auch Diskussionen ausgelöst hat. Haben wir damit eigentlich richtig gelegen oder haben nicht vielleicht die Kritiker recht, dass wir dies hätten anders machen sollen? Deshalb, das war nach außen ein wichtiges Signal, glaube ich, aber vor allen Dingen nach innen hat es die Diskussion total befruchtet.
Sind Sie, oder wie sind Sie mit Mails umgegangen, in denen Sie beschimpft und bedroht wurden?
Ach, salopp gesagt, gelesen, gelacht, gelocht. Nicht alles geht so spurlos an einem vorüber, aber ja, es setzt ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Aber es gibt mir einfach auch ein realistisches Bild, was es da auch für Typen da draußen gibt in der Prärie. Und das gehört leider auch dazu. Insofern ja, ich will es nicht unbedingt wieder haben oder ich müsste nicht mehr davon haben, aber es ist Teil der Wirklichkeit.
Lebensfrustrierte, vor allem Männer, die ihren Hass und ihre Wut übers Land streuen?
Ja, die Identität ist ja selten feststellbar, deshalb wage ich jetzt keine These, wer oder welcher Typus genau dahinter steckt, aber ihre Vermutung, ja, scheint plausibel.
Ja, es gibt Leute, die sagen, der Ton hat sich verschärft und immer mehr Menschen schreiben auch unter Klarnamen. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
Absolut. Das hat mich am meisten überrascht, dass Menschen unter ihrem Klarnamen sehr beherzt, sehr üble Dinge schreiben, die zum Teil auch schon justiziabel sind. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht mimosenhaft, sondern da lasse ich auch mal einen Ball ins Ausgehen, muss nicht jetzt über jedes Stöckchen da springen, das mir Menschen hinhalten. Aber der Ton ist schon echt ruppig geworden.
Haben Sie die Hoffnung, dass man dieses Rad noch mal ein Stück weit zurückdrehen kann?
Naja, wirklich riesengroß ist die Hoffnung nicht. Aber ich gebe mir alle erdenkliche Mühe, um mit den Menschen im Gespräch zu bleiben. Auch die, die uns wirklich ganz kritisch sehen. Auch die, die uns fast schon, oder die uns auch weghaben wollen. Wir müssen mit denen reden. Wir müssen im Gespräch bleiben. Das ist unsere Aufgabe, auch diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Auch im Dialog.
Die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörern an den neuen SWR-Intendanten Kai Gniffke. Ein Hörer stellt fest, dass Sie, weil SPD-Mitglied für die Zeit, in der Sie bei ARD aktuell Verantwortung getragen haben, ein Linker waren und damit verantwortlich für eine einseitige und tendenziöse Berichterstattung.
Also das müssten wir uns dann im Detail angucken, an welchen Beispielen man das festmachen will. Mir ist es immer ganz wichtig, dass Menschen ja eine politische Meinung haben können und auch sollten, wie ich finde, dass man davon aber das Berufliche auch trennen kann. Schauen Sie, wenn Sie als Architekt CDU-Mitglied sind und Sie bauen für einen Sozialdemokraten ein Haus, dann wird man dieses Haus genauso stabil bauen wie für einen Parteifreund. Oder wenn ein Chirurg, der AfD-Mitglied ist, einen Menschen auf dem Operationstisch liegen hat, der Mitglied bei den Grünen ist, dann wird er den doch genauso professionell und gut behandeln wie jemand, der seiner eigenen Partei angehört. Und genauso sehe ich das bei Journalisten auch und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
Das heißt, Sie würden für sich auch im Rückblick schon auch in Anspruch nehmen, versucht zu haben, möglichst objektiv in Tagesschau und in Tagesthemen zu berichten.
Ja, na klar, das ist der Job. Also wir haben nach journalistischen, auch nach ethischen Standards, nach handwerklichen Standards zu arbeiten. Ich glaube, dass uns das im Großen und Ganzen bei der Tagesschau ganz gut gelungen ist. Und das ist generell für mein ganzes Berufsleben mein Anspruch.
Es gibt diverse Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörer, die sich mit der Musikauswahl beschäftigen. Im Übrigen nicht nur in und für unser Programm, sondern generell, was Formatradio angeht, der Tenor dieser Mails, es könnte ein bisschen abwechslungsreicher sein.
Ich finde das Tolle an Radio, dass Radio ja nicht nur ein Abspielen von Musiktiteln ist. Sonst könnten wir alle irgendwelche Streamingdienste nur noch hören und man hört die Musik, die man gerne hört. Radio ist ein Stück Lebensgefühl. Und das hat schon auch mit einer bestimmten Musikfarbe zu tun. Das müssen nicht immer dieselben Titel sein, aber irgendwie ein Genre, wo man sagt, das ist mein Sender, da bin ich irgendwie auch emotional zu Hause. Deshalb finde ich das richtig, dass man bestimmte Formate hat. Und das Schöne am SWR ist, dass wir eine Flotte haben aus ganz vielen verschiedenen Sendern. Und eigentlich müsste für jeden was dabei sein.
Ein Hörer möchte wissen, ob es auch in diesen medial schwierigen Zeiten nicht sinnvoller und besser wäre, wenn sich ein Sender wie der SWR mehr auf seine journalistischen Stärken besinnen würde. Stichwort Reporter, Korrespondenten, Dokumentationen, Features.
Da geht mir das Herz auf. Ja, wir wollen journalistisch noch eine Schippe drauflegen. Dabei werden wir aber nicht unseren Auftrag schleifen, der da heißt informieren, unterhalten und bilden. Also Unterhaltung gehört da auch dazu, hat absolut seine Berechtigung. Wir haben auch Unterhaltungsteile, die Bevölkerungsgruppen ansprechen, um die sich sonst niemand kümmert. Gerade für ältere Menschen haben wir auch Angebote. Da kümmern sich viele private Unternehmen nicht mehr drum, weil die nicht werberelevant sind. Das gehört auch zu unserem Job. Den werden wir auch weiterhin sehr ernsthaft wahrnehmen.
Das heißt, eine Schlagersendung mit Andy Borg gehört ins SWR-Fernsehen. Ist das öffentlich-rechtlicher Kernauftrag?
Es gehört sich, dass wir uns um die Menschen kümmern, die in den letzten 50 Jahren diese Republik wirklich am Ende gefahren haben, die hier was geleistet haben, die dürfen wir, wenn sie 70, wenn sie 80 Jahre alt sind, nicht einfach hinten runterfallen lassen. Ja, wir kümmern uns um die, aber genauso haben wir uns gefälligst auch um die Menschen zu kümmern, die in den nächsten 20, 30 Jahren Verantwortung für dieses Land tragen werden. Da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, und die stehen dann eher nicht auf Andy Borg.
Nein, aber für die haben wir auch Angebote und für die werden wir genau nochmal ein Stück weit mehr bieten. Da werden wir nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass man genauso viele Menschen erreicht, die über 50 sind, genauso wie unter 50.
Der Chefredakteur des ZDF, Peter Frey, hat dieser Tage angekündigt, dass Björn Höcke von der AfD nicht mehr in ZDF-Talkshows eingeladen wird, mit der Begründung, Zitat, wir müssen zeigen, wo die Grenzen demokratischer Gesinnung verlaufen. Wie ist Ihre Position?
Also erstmal, ich werde unseren Redaktionen nicht vorschreiben, wen sie einzuladen haben und wen nicht. Ich bin relativ hart im Nehmen. Ich finde, wir müssen auch mit denen reden, die uns hart kritisieren. Wir müssen dann schon auch in solchen Diskussionen deutlich markieren, wenn einer über einen Zappen haut. Wenn jemand rassistische Sprüche vom Stapel lässt, muss man irgendwann sagen, wisst ihr was, jetzt ist aber auch Schluss. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, den oder diesen oder jenen schließen wir aus. Das wissen aber, glaube ich, Redaktionen selbst am besten.
Muss man auch mit denen reden, die die Demokratie verachten und sie abschaffen wollen?
Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja, weil in dem Moment, in dem jemand, sagen wir mal, Gewalt ausübt oder Gewalt befürwortet, in dem jemand rassistische, verletzende oder auch strafrechtlich relevante Sprüche vom Stapel lässt, würde ich sagen, der ist Feierabend, da ist Schluss und da zeigen wir eine ganz klare Kante. Dafür sind wir nun mal auch da, um auch ein bisschen drauf zu achten, dass ganz banal gesagt die guten Manieren eingehalten werden und die Gesetze sowieso.
Sie selbst waren ja vor einem guten Jahr mal in Dresden bei einer AfD-Veranstaltung zusammen mit eben diesem ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Ihre Erfahrungen von damals?
Mir ist es wichtig, dass die Leute verstehen, und das glaube ich, haben sie damals auch gemerkt, dass wir uns da nicht wegducken, sondern dass wir das Gespräch mit ihnen suchen. Und dass man das nicht nur für Show macht, sondern dass wir wirklich aufrichtig mit ihnen diskutieren wollen. Dass wir uns auch anhören wollen, warum finden die uns möglicherweise auch schlecht, überflüssig oder was auch immer. Dass wir ihnen sagen, nee, wir geben euch nicht auf.
Ja, werfen AfD-Leute oder AfD-Sympathisanten den öffentlich-rechtlichen möglicherweise zu Recht vor, dass über Gewalt gegen AfD-Leute entweder gar nicht oder zu wenig berichtet wird?
Nee, also da machen wir jetzt auch keinen Unterschied. Wenn Menschen aufgrund ihrer politischen Ämter angegriffen oder gar wirklich überfallen werden, dann berichten wir darüber. Nur wir gehen jetzt da nicht mit dem Rechenschieber dran und sagen, jetzt haben wir für die einen so viel berichtet, müssen wir die anderen auch so viel. Da muss man uns schon auch einräumen, dass wir eine Nachrichtensendung auch nach der Tagesaktualität ausrichten. Das wird auch immer so bleiben, hoffe ich.
Apropos Tagesaktualität, kleiner Nachtrag noch. Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzpräsident, hat dieser Tage bei Lanz spekuliert über Antifa-Verbindungen der Tagesschau.
Das ist wirklich, der Bayer würde sagen, ein Schmarrn. Also ehrlich gesagt, ich kenne keinen eingetragenen Verein, der Antifa heißt. Ich kenne die Kritik von Hans-Georg Maaßen oder vor allen Dingen sein problematisches Verhältnis zur Tagesschau. Da hat sich irgendwie zwischen uns auch eine Brieffreundschaft entwickelt. Aber nochmal, bei uns gibt es keine Gesinnungsprüfung, wer hier arbeitet. Und da ist es mir erstmal wurscht, ob jemand in der AfD oder in der angeblichen Antifa oder sonst wo ist. Jemand muss hier seinen Beruf vernünftig ausüben. Das ist das Entscheidende, dass er seinen Job beherrscht und dass er unvoreingenommen über Sachverhalte berichtet. Das ist mir das Wichtigste.
Im Frühjahr werden die Fußballrechte neu verhandelt. Denken Sie, die Fußball-Bundesliga bleibt in der Sportschau?
Wir werden eine ganze Menge dafür tun. Das wird viel Geld kosten, weil es geht an der Stelle um Geld, dass die deutsche Fußballliga einspielen will. Die Vereine sind natürlich total interessiert daran, möglichst viel Geld einzuspielen. Wir werden sicherlich nicht alles tun, aber wir werden verdammt viel dafür tun, dass die Menschen auch in der Sportschau weiterhin Bundesliga-Fußball kriegen.
Werden die Rechte versteigert? Der meistanbietende kriegt es dann?
Ja, es gibt eine Ausschreibung und dann gibt es ein Bieterverfahren. Und dann am Ende muss man gucken, was rauskommt. Aber nochmal, ich hoffe, dass wir mit dabei sind.
Max Eberl, der Manager von Borussia Mönchengladbach, hat gesagt, sinngemäß, wenn du zu geizig bist, dann verschluckst du dich irgendwann. Mit anderen Worten, es würde wenig Sinn machen, da immer gleich auch den allerletzten Euro rauszupressen.
Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch, dass im Bereich des bezahlten Fußballs den Leuten klar geworden ist, Fußball muss ein Breitensport sein und bleiben. Fußball muss auch den Menschen auch weiterhin nah sein. Und die Sportschau bringt es ihnen nah. Und deshalb sind die Stadien auch voll. Ich glaube, das hat ganz viel miteinander zu tun. Deshalb glaube ich auch, dass der bezahlte Fußball gut beraten ist, wenn sie auch weiterhin so ein Gefäß wie die Sportschau haben.
Champions League, dafür gilt das nicht mehr, was Sie gerade gesagt haben. Selbst Sky hat jetzt als Bezahlsender die Rechte verloren an der Champions League. Was ist mit den Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften?
Auch da werden wir alles dafür tun, oder mindestens sehr viel dafür tun, dass wir den Menschen auch das bieten können, dass wir ihnen auch diese ganz großen verbindenden Sporterlebnisse auch im frei empfangbaren Fernsehen anbieten können. Nur am Ende müssen wir auch gucken, dass wir auch verantwortungsbewusst mit dem Geld der Beitragszahlenden auch umgehen. Dazwischen bewegen wir uns immer.
Es gibt Hörerinnen und Hörer, die sich auch bei uns melden und sagen, für Fußball wird eindeutig zu viel Geld ausgegeben von den Öffentlich-Rechtlichen.
Ich glaube nicht, dass wir zu viel dafür ausgeben. Wenn man sich manche Spielergehälter und Transfersummen anguckt, kann man auf die Idee kommen, da ist zu viel Geld im System. Aber wir können uns von dieser Welt nicht abkoppeln. Fußballübertragungsrechte haben ihren Preis. Und deshalb versuche ich genau eben diese Balance zu halten. Auf der einen Seite den Anspruch der Menschen auch zu erfüllen, Fußball im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Auf der anderen Seite mit dem Geld der Beitragszahlenden auch verantwortungsbewusst umzugehen.
Was Kosten und Preise angeht, es gibt ja auch im fiktionalen Bereich Produktion des SWR Big Money, würde mir einfallen, die nicht nur sehr erfolgreich waren, sondern auch qualitativ sehr, sehr hochwertig waren. Warum macht der SWR solche Produktionen nicht öfter?
Naja, Sie haben schon gesagt, weil das Ganze kein ganz billiges Vergnügen ist. Aber wir machen schon verdammt viel. Wir haben ja nicht nur Big Money gemacht, wir haben Ende Border gemacht und viele andere wirklich tolle Produktionen. Wir machen eine Menge Tatorte, die alle wirklich ein großes Publikum auch finden. Nein, da glaube ich, haben wir jetzt nicht wirklich uns was vorzuwerfen. Aber wie bei allen schönen Dingen, man hätte gern mehr davon.
Die Kooperation mit Sky bei Babylon Berlin, eine Geschichte, die sich bewährt hat aus Ihrer Sicht? Jetzt kommt, wenn ich das sagen darf, die dritte Staffel im Januar bei Sky.
Ich bin total gespannt, freue mich riesig drauf auf die dritte Staffel. Wir müssen ja einfach auch mal gucken, was ist bezahlbar. Und es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle und sehr, sehr teure Produktion auch. Und wenn wir Dinge eben nur auch mit Partnern zusammen machen können, dann finde ich, sollten wir es machen, bevor wir es ganz lassen. Dann können wir auch mit Partnern zusammenarbeiten.
Die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen und die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen. Unser Thema zum Ende der Sendung. Jetzt spielen wir einen Titel, den Sie sich bestellt haben. Helfen Sie mir.
Alan Walker, Sing Me to Sleep, ist einer der Titel, die ich dann mal so im Autoradio höre, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit irgendwie ein bisschen mich pushen will.
Okay.
Bisschen Emotionsdoping.
Wobei wir vorher oder im Laufe der Sendung schon mal zwei Titel für Sie gespielt haben. Was von Neil Diamond?
Genau, das ist die erste Platte, die ich mir in meinem Leben gekauft habe. Neil Diamond, I Am I Said. Danke, dass Sie sie gespielt haben.
Okay. Und zwischenzeitlich das großartige Stück von Adele.
Ja, die ich sehr verehre.
Aber jetzt kommt der andere, Mr. Walker. Für den Fall, dass Sie denken, Ihr Radioprogramm sei wo ganz anders hingaloppiert, dem ist nicht so. Das ist nach wie vor SWR1 Baden-Württemberg, aber diesen Titel haben wir für unseren Intendanten gespielt, korrekt?
Korrekt, genau.
Und Mr. Walker, fälschlich von mir angekündigt, ist nicht Mr. Walker, sondern?
Es ist Alan Walker, das ist am Ende nur der Musikproduzent, der dahinter steht, aber es ist ja dann eine weibliche Stimme, wie wir alle gehört haben.
Ganz eindeutig. My Hometown haben wir gehört, was ist inzwischen Ihre Heimat?
So richtig weiß ich gar nicht. Also meine Heimat ist irgendwie die Eifel, aber ein bisschen ist Hamburg Hometown, Mainz ein bisschen, Frankfurt ein bisschen und jetzt arbeiten wir in Stuttgart.
Ja, und perspektivisch, wenn man denn in Stuttgart ist, kann Stuttgart schon einem Menschen auch ans Herz wachsen.
Definitiv.
Wenn ich das sagen darf.
Absolut, ich habe auch den Eindruck.
Ich finde Stuttgart eine chronisch unterschätzte Stadt.
Ja, und das macht sie irgendwie auch sehr, sehr sympathisch.
Wir wollten darüber reden, dass es Kritik gibt an den Öffentlich-Rechtlichen. Der SZ-Medienkritiker Hans Hoff hat dieser Tage geschrieben oder gesagt, Zitat, die ARD-Dritten sind ein Abbild von brutaler Spießigkeit.
Das ist so eine Haltung, die genau dazu führt, dass sich Menschen von Medien abwenden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hoff. Mit dieser Überheblichkeit werden wir es schaffen, tatsächlich jegliches Vertrauen zu verspielen. Also wir nicht, aber möglicherweise Herr Hoff. Das, wenn wir uns über die Leute erheben, wenn wir sie als Spießer darstellen, dann werden wir das Vertrauen verlieren. Ich glaube einfach, dass wir verstehen müssen, dass Menschen ihre eigenen Wünsche, Interessen, Sehnsüchte, Begierden und Bedürfnisse haben und das nicht abtun. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dann verlieren wir nämlich nicht den Kontakt zum Publikum.
Ist es nur spießig oder steckt ein bisschen Wahrheit dann nicht doch drin, wenn Hoff beispielsweise, um ihn nochmal zu zitieren, schreibt, überall kochen beschwipste Landfrauen, die Moderatoren wirken wie Altenpfleger auf Ecstasy und die Intendanten verwalten eine Art Resterampe.
Über die Intendanten äußere ich mich besser nicht, das sollen andere Leute tun, aber auch da steckt schon wieder drin. Diese Überheblichkeit gegenüber Landfrauen, gegenüber Menschen, die gerne kochen, das kann ich wirklich nicht ausstehen, weil wir erheben uns über unser Publikum. Am Ende bin auch ich unglaublich spießig in der Sicht von Herrn Hoff. Ja, weil ich gerne irgendwie auch abends mal eine einfache Sendung gucke, weil ich gerne Fußball gucke und. Nochmal, das ist mir wichtig, dass die Menschen sich in unserem Programm auch wiederfinden. Ja, auch wenn gekocht wird.
Auch wenn sie sich drüber aufregen, kann man nicht doch letztlich an der Mischung des Ganzen ein bisschen was, auch wie Sie vorhin selber gesagt haben, Richtung Journalismus drehen und ändern?
Natürlich können wir das in allen Programmen tun. Nur ich werde jetzt nicht den Versuch antreten, im SWR-Fernsehen das Ruder komplett rumzureißen und da jetzt einen Jugendkanal draus zu machen. Das wäre vergebene Liebesmühe. Dafür müssen wir andere Plattformen, andere Formate, auch andere digitale Produkte finden, wo wir den Menschen unseren wirklich erstklassigen Journalismus präsentieren können. Aber sich einfach darüber zu erheben, dass wir im SWR-Fernsehen oder überhaupt in den dritten Programmen Dinge tun, die den Menschen gefallen, das finde ich nicht in Ordnung.
Eine Frage noch zum Schluss. Denken Sie, der SWR, auch das öffentlich-rechtliche System in Deutschland, hat Zukunft oder gehen wir alle den Weg, den Ihre Partei, die SPD, im Moment beschreitet?
Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in meiner Wahrnehmung so wichtig wie noch nie. In der Flut von zahllosen digitalen Informationsangeboten suchen die Menschen Orientierung. Und das sollen sie bei uns finden. Wir sind wirklich im Moment dafür da, den demokratischen Diskurs zu befeuern in diesem Land, aber auch den Zusammenhalt zu befördern. Wir sind dafür da, um den Menschen am Ende Orientierung, Geborgenheit, ja, und vor allen Dingen auch den täglichen Informationsbedarf zu geben. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und schöne Weihnachten.
Dankeschön für Sie auch.
Eins gehört.